Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, guten Tag. Sitzt Olaf Scholz bald am Kabinettstisch? Und wenn ja, wer sitzt denn da mit ihm zusammen dort? Na klar, das beschäftigt uns alle, seitdem die Koalitionsverhandlungen begonnen haben. Und seit Sonntag kursieren auch Namenslisten künftiger Minister durch die Medien. Aber was ist da dran und warum werden die überhaupt von Journalisten veröffentlicht? Diesen Fragen gehe ich gleich mit meiner Kollegin Katharina Hamberger aus Berlin auf den Grund. Außerdem schauen wir an die polnisch-belarussische Grenze. Wie wird es dort für Journalisten weitergehen? Und in Istanbul wurde heute über den Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi verhandelt. Auch dahin werden wir blicken. Seit Sonntag geistern in dem ein oder anderen Medium Namenslisten über die möglichen Kabinettsmitglieder der möglichen neuen Regierung herum. Und natürlich sorgen solche Spekulationen immer für Furore unter Journalisten genauso wie unter Leserinnen und Zuschauern. Denn wer welches Pöstchen bekommt, dahinter steckt natürlich auch die Frage, wer bekommt wie viel Macht. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio, mit ihr bin ich jetzt in Berlin verbunden. Frau Hamberger, haben Sie diese Namenslisten auch zugespielt bekommen?
Also in dem Fall ist mir persönlich keine dieser Listen zugespielt worden, aber ich habe das wie natürlich alle anderen auch auf Social-Media-Kanälen wie Twitter verfolgt, wo diese Listen ja dann sofort veröffentlicht und diskutiert worden sind.
Und wie sind Sie dann damit umgegangen?
Na, man schaut sich das als Journalistin natürlich an. Das ist schon spannend, welche Gedankenspiele da kursieren. Aber ich schaue da auch sehr kritisch drauf, weil das eben nicht ungewöhnlich ist, dass diese Listen geleakt, herausgegeben werden und dann auch geteilt werden. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, glaube ich, wie das Tratschthema des Hauptstadtjournalismus sozusagen. Aber es ist eben auch meist sehr viel Spekulation und gerade in diesen Zeiten, in denen es eben auch einen Wettlauf gibt um schnellste, exklusivste Infos, muss man da auch ein bisschen vorsichtig rangehen an diese Listen. Problem ist so ein bisschen die Überprüfung, weil ja eben auch aus diesen Koalitionsrunden kaum jemand etwas sagt. Da ist alles sehr still, es wird alles sehr vertrauensvoll behandelt, aber die Listen, die kursierten, die haben sich dann auch recht schnell entzaubert. Zum Beispiel waren da auf manchen Listen Menschen aufgeführt als parlamentarische Staatssekretäre und sitzen aber nicht im Parlament, was ja Voraussetzung ist, um parlamentarischer Staatssekretär zu werden.
Die Süddeutsche Zeitung spekuliert ja, dass Lobbygruppen diese Listen veröffentlicht haben. Wenn es so wäre, welchen Nutzen erwarten die?
Naja, diese Gruppen, die sind angewiesen auf Ansprechpartner, auf Ansprechpartnerinnen im politischen Berlin. Und jetzt, wo sich wirklich eine Regierung komplett verändert, also ein ganzer Neuanfang gemacht wird, die SPD bleibt zwar gleich, aber die Union, also der frühere Hauptpartner, ist raus, müssen sich diese Gruppen natürlich auch neu orientieren. Und entsprechend machen die auch ihre Gedankenspiele und spekulieren, wer könnte wo an welcher Stelle sitzen. Wenn solche Listen veröffentlicht werden, dann ist das natürlich auch oft eine Frage, dass man testet. Wie reagiert die Öffentlichkeit auf bestimmte Personen? Wer wird gut aufgenommen? Wer wird schlecht aufgenommen? Hat natürlich auch die Möglichkeit, Namen zu platzieren, aber möglicherweise auch zu verbrennen.
Also so ein bisschen schauen, wie die Reaktionen in der Öffentlichkeit darauf sind?
Ja, würde ich sagen, dass das sicher hinter denjenigen steckt, die dann die Listen am Ende veröffentlichen. Ob das die Organisation selbst waren, ob das dann möglicherweise irgendwelche Menschen von anderen Parteien waren, aus den koalitionsverhandelnden Parteien selbst heraus. Das lässt sich schwer zurückverfolgen, aber diese Listen kann man sich gut vorstellen, dass sie zumindest in diesen Verbänden zusammengestellt worden sind. Vielleicht auch mal so als Beispiel, was kommen könnte.
Wenn Sie vergleichen die jetzige Situation mit den Koalitionsverhandlungen 2017, da wurde ja über Personen erst ganz, ganz zum Schluss auch entschieden. Würden Sie das jetzt hier in diesen Verhandlungen ähnlich sehen?
Ja, das ist eigentlich üblich, dass in Verhandlungen erst ganz am Schluss entschieden wird. Da redet man über die Ressortaufteilung. 2017 ist da ja auch nochmal ziemlich drüber gestritten worden. Oder muss man sagen, 2018, da war ja dann die abschließende Verhandlung zwischen SPD und Union. Wer kriegt welches Ressort? Und da ergeben sich dann durchaus oft nochmal so Überraschungen. Und die zeigen dann eben auch, dass diese Listen, die man bekommt als Journalist, als Journalistin, doch schon auch oft Spekulationen sind. Wir denken nur mal an Horst Seehofer, von dem niemand gedacht hätte, dass er Innenminister wird. Anja Karliczek, die Bildungsministerin, die hatte niemand auf dem Zettel. Das sind so Namen, die am Ende rauskamen und mit denen auch keiner gerechnet hatte.
Als Hauptstadtjournalistin leben Sie ja auch davon, die ein oder andere Information von Politikern gesteckt zu bekommen, wie wir Journalisten so sagen. Wann entscheiden Sie sich denn, was Sie veröffentlichen?
Das ist dann natürlich eine Frage, wie stichhaltig die Quelle ist. Also das muss man schon überprüfen, wo kommt diese Information her? Gibt es vielleicht noch eine zweite Quelle, die man befragen kann? Wenn man die zweite Quelle nicht hat, muss man das durchaus auch dann einordnen. Also da ist dann wirklich so die Frage, wie stichhaltig ist das, was mir jemand erzählt? Habe ich das vielleicht von einer anderen Quelle auch nochmal gehört? Also einfach ganz journalistische Grundsätze, mit denen man auch bei solchen Informationen rangehen kann. Die Überprüfung ist oft natürlich schwierig, aber da muss man dann eben seine Kontakte auch ein bisschen spielen lassen.
Wie wird das jetzt bei der neuen Regierung sein, wenn sie denn dann gebildet ist? Werden Sie da neue Brücken schlagen müssen?
Das ist jetzt tatsächlich das Geschäft, würde ich sagen, für uns Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten, dass wir jetzt anfangen müssen, sobald diese neue Regierung steht, dass wir dann auch schauen, welche Kontakte können wir knüpfen, welche neuen Personen tauchen vielleicht jetzt auf, mit denen man mal, wie wir das machen, Kaffee trinken gehen, um zu sagen, hallo, wir interessieren uns für dieses Thema, wir berichten über dieses Thema und wir würden uns auch freuen, wenn wir mit Ihnen in Austausch treten können. Und das ist es, was wir Journalisten und Journalistinnen jetzt machen müssen, Netzwerke bilden.
Danke für Ihre Einschätzungen und Beobachtungen. Sie hörten Katharina Hamberger, die für uns aus Berlin berichtet. Menschen müssen in menschenunwürdigen, ja geradezu menschenverachtenden Lebensumständen an der polnisch-belarussischen Grenze verharren. Die Bilder und Berichte begleiten uns seit Wochen und hinterlassen sicher bei den meisten Wut- und Ohnmachtsgefühle. Dass wir diese Berichte überhaupt bekommen haben, ist nicht selbstverständlich, denn der betroffene Grenzstreifen darf von Journalisten offiziell nicht betreten werden. Einige wurden kurzzeitig festgehalten, weil sie die Lage der Geflüchteten dokumentieren wollten. Andere gerieten zwischen die Fronten und wurden wie die Geflüchteten von Wasserwerfern durchnässt. Jetzt läuft allerdings die rechtliche Möglichkeit, die Pressefreiheit in Polen zu beschneiden, aus. Ein Lichtblick für Journalisten? Jan Palukat weiß mehr.
Der Ausnahmezustand in einem Streifen entlang der über 400 Kilometer langen polnisch-belarussischen Grenze, bereits einmal verlängert, kann von Gesetz wegen nicht noch einmal ausgedehnt werden und läuft Anfang Dezember aus. Ein Zutrittsverbot in bestimmten Gegenden kann der Innenminister allerdings künftig per Erlass erneut verhängen, wo er es für richtig hält. So will es ein Gesetz, das im Eilverfahren durch den Sejm gebracht wurde und nun noch vom Oberhaus, dem Senat, beraten werden muss. Die Regelung richtet sich nicht nur gegen Journalisten, sondern etwa auch gegen Nichtregierungsorganisationen, etwa Flüchtlingsinitiativen, die zu Beginn der Krise noch ungehindert dokumentierten, wie im Grenzwald eingekeilte Migranten, deutlich hörbar, den Wunsch nach Flüchtlingsschutz äußerten, ohne dass ihr Antrag geprüft worden wäre. Maciej Wonschik vom federführenden Innenministerium erläuterte im Sejm:
To bardzo ważny element, żeby ludzie, którzy mienią się NGO-sami.
Es ist ein sehr wichtiges Element, durch das Menschen, die sich NGOs nennen, unsere Grenze nicht von Westen her angreifen. Wir sind uns bewusst, dass Medien berichten müssen, aber sie müssen das auf eine geordnete Art und Weise tun, damit sie die polnischen Soldaten, Grenzschützer und Polizisten nicht stören. Polnische Medien werden zur Grenze kommen, aber geordnet und so, wie es der Grenzschutz vorgibt. Tatsächlich sieht das neue Gesetz Ausnahmeregeln für Journalisten vor, über die der zuständige Grenzschutzkommandant entscheidet. Premierminister Mateusz Morawiecki hatte unlängst angedeutet, dass Polen eine Art Pressezentrum aufbauen wolle, um Journalisten besseren Zugang zu gewähren. Die Opposition hält das Gesetz für verfassungswidrig. Sie empört sich auch darüber, dass erhebliche Eingriffe in Grundfreiheiten im Eilverfahren mit extrem kurzen Rede- und Beratungszeiten durchgepeitscht wurden. Paul Zalewski von der Oppositionspartei Polska 2050 verlangte, dass endlich wieder eigene Medien berichten, was an der polnischen Grenze passiert. Was an der Grenze vor sich geht, beobachten wir aus dem Blickwinkel des belarussischen KGB oder mit Hilfe ausländischer Journalisten aus der ganzen Welt, die auf der belarussischen Seite stehen. Das ist nicht akzeptabel. Westliche Journalisten würden belarussische Propaganda wiedergeben, hatte Peace-Parteichef Kaczynski in einem Radiointerview behauptet. Das hat verschiedene Folgen und es entsteht ein Bild, das genau das Gegenteil von dem ist, was in der Wirklichkeit geschieht. Das muss man schnell und entschieden bekämpfen. Kaczynskis Anhänger sehen es offenbar ähnlich. In Umfragen halten es sehr viele Peace-Sympathisanten für richtig, dass Journalisten ferngehalten werden. Im Kontrast zum allgemeinen Stimmungsbild im Land, wonach eine Mehrheit Zugang für Journalisten und humanitäre Organisationen wünscht. Unzureichende Informationen werden auch in Brüssel immer wieder kritisiert, womöglich mit Folgen auch für die gemeinsame Lageeinschätzung. Laut Agentur PAP kam es jedenfalls zu einem Schlagabtausch auf EU-Botschafterebene. Während der Repräsentant Deutschlands ausgeführt habe, die Lage an der Grenze habe sich nach einem Telefonat Angela Merkels mit Alexander Lukaschenka entspannt, soll dem sein polnischer Amtskollege vehement widersprochen haben. Von Deeskalation könne keine Rede sein, im Gegenteil.
Jan Palukat über den sogenannten geordneten Journalismus an der polnisch-belarussischen Grenze. Sie erinnern sich sicher an den saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der im Exil lebende Reporter wurde in der saudischen Botschaft in Istanbul am 2. Oktober 2018 grausam getötet, als er Papiere für seine bevorstehende Heirat abholen wollte. Zuvor war er lange eine kritische Stimme in Saudi-Arabien gewesen und hatte gleichzeitig einen engen Draht zum Königshaus. Als das Vertrauensverhältnis jedoch immer mehr zerrüttete, verließ er das Land und berichtete aus den USA. Sein kritischer Blick auf seine Heimat fand regelmäßig einen Kolumnenplatz in der Washington Post. Im Juli vergangenen Jahres begann dann der Prozess im Fall Khashoggi in Istanbul. Und heute Vormittag war der 5. Prozesstag. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft mittlerweile 26 saudi-arabischen Staatsbürgern vor, direkt oder indirekt an der Tötung Khashoggis beteiligt gewesen zu sein. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen beobachtet den Prozess. Lisa Kretschmer war heute dabei und ich habe sie gefragt, worum es genau ging.
Ja, heute handelte es sich tatsächlich um einen sehr kurzen Prozesstag. Die Anhörung war weniger als eine halbe Stunde. Es wurden auch keine Zeugen heute angehört. Stattdessen hat das Gericht entschieden, dass man nun auch die internationale Abteilung des Justizministeriums konsultieren solle. Dort sollte nachgefragt werden, ob nicht auch zur gleichen Zeit auch in Saudi-Arabien ein Gerichtsprozess gegen die 26 Angeklagten läuft. Also man will verhindern, dass es eine doppelte Strafverfolgung oder sogar einen doppelten Schuldspruch gibt in diesem Fall. Noch dazu war heute tatsächlich bemerkenswert, dass relativ wenig Prozessbeobachter oder auch Journalisten, Journalistinnen vor Ort waren. Nur das deutsche Konsulat war anwesend und bei ähnlich gelagerten Fällen tatsächlich können wir mehr diplomatische Präsenz eigentlich erwarten oder haben wir in der Vergangenheit bereits gesehen.
Es gibt ja inzwischen auch einen CIA-Bericht, aus dem hervorgeht, dass der saudische Kronprinz bin Salman die Tötung billigte. Wurde der denn inzwischen als Beweismittel mit aufgenommen an den vorherigen Prozesstagen?
Tatsächlich wurde ein solcher Antrag bereits zweimal vom Gericht abgelehnt, dass dieser US-Geheimdienstbericht als Beweismittel zugelassen wird. Das wirft auch von unserer Seite die Frage auf, ob die türkische Justiz in der Lage sein wird, frei von politischer Einflussnahme in diesem Fall für Gerechtigkeit zu sorgen. Denn nur wenn all diejenigen vor Gericht stehen, die in den Fall verwickelt sind, kann der Straflosigkeit in diesem Fall ein Ende gesetzt werden.
Die UN-Sonderberichterstatterin Anis Kalamar kam ja auch zu dem Ergebnis, dass Khashoggi auf Anordnung höchster Stelle in Saudi-Arabien getötet wurde. Wie ist das mit Ihrer Stellungnahme? Hat die irgendeine Rolle bisher an den Prozesstagen gespielt?
Tatsächlich stehen auch die Erkenntnisse des sogenannten Kalamar-Berichts nicht im Mittelpunkt des Verfahrens. Und das ist eigentlich verwunderlich, da ja die Tonbandaufnahmen, die Frau Kalamar ausgewertet hat, ja vom türkischen Geheimdienst kamen. Also aus unserer Sicht sollten eben diese Beweismittel auch mit aufgenommen werden und auch der Anschuldigung von Frau Kalamar Raum gegeben werden in dem Verfahren.
Wie glaubwürdig ist denn das türkische Gericht in Ihren Augen? Also Sie haben da ja schon so ein bisschen so kritische Ansätze gerade gehabt. Wie sehen Sie das so insgesamt?
Ja, aus unserer Sicht kann Gerechtigkeit in dem Verfahren so lange nicht erreicht werden, solange auch der Kronprinz Mohammed bin Salman nicht angeklagt ist. Der Gerichtsprozess wird also so lange symbolisch bleiben, solange er nicht angeklagt ist und solange die Angeklagten auch nicht gefasst und in die Türkei zurückgebracht werden. Und jetzt mit Blick auf die Annäherungsversuche zwischen der Türkei und Saudi-Arabien muss man schon sagen, dass der Fall sich kurz vor dem Stillstand befindet. Auch wenn wir zu Beginn natürlich Hoffnung in das Verfahren vor dem türkischen Gericht hatten.
Also jetzt keine Aussicht mehr auf Hoffnung, keine Chance auf Gerechtigkeit?
Wir versuchen natürlich an aller Stelle, dass die mutmaßlichen Hauptverdächtigen für dieses Verbrechen die Folgen zu spüren bekommen und haben vor anderen Gerichten Strafanzeige erstattet. Also beispielsweise haben wir in diesem Jahr beim Generalbundesanwalt in Deutschland, in Karlsruhe, Strafanzeige gegen den Kronprinzen erstellt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, wir haben schon Hoffnung, dass an anderer Stelle die Ermittlungen aufgenommen werden und Gerechtigkeit geschaffen wird.
Sagt Lisa Kretschmer von Reporter ohne Grenzen, die den Prozess um den Fall Khashoggi in Istanbul beobachtet. Der Prozess wird übrigens am 24. Februar fortgesetzt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Saudi-Arabien auf Platz 170 von 180 Staaten. Es ist ein bekanntes Phänomen bei Twitter, Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Die Nutzerinnen bekommen in erster Linie das angezeigt, wovon die Algorithmen glauben, dass sie es für spannend halten könnten. Dabei sind das oft polarisierende Inhalte, die Menschen länger bei Twitter oder Facebook halten als abwägende Informationen. Entsprechend läuft das auch mit den Werbeanzeigen, die ebenfalls personalisiert angezeigt werden. Dieses Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke wird immer öfter kritisiert, denn so können Internetnutzer nicht nur überwacht werden, sie können auch gesellschaftliche Spannungen verstärken. Doch damit soll in den USA bald Schluss sein. Dem US-Kongress liegen Gesetzesentwürfe vor, die der Manipulation durch Algorithmen einen Riegel vorschieben sollen. Mehr hören Sie jetzt von Thorsten Teichmann.
Will you commit to ending Finsta?
Anhörungen zu Social Media und Big Tech im US-Kongress sind, es lässt sich nicht anders sagen, auch immer ein wenig unterhaltsam. Legendär, als Ex-Senator Orrin Hatch vor seinen Kollegen und Kolleginnen lernte, wie sich Facebook finanziert.
How do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
Senator, we run ads.
Man schalte Anzeigen, antwortete Meta-Chef Mark Zuckerberg. Hatch schien zufrieden. Senator Edward Markey wurde neulich dramatisch. Das Spiel sei aus.
Here's my message for Mark Zuckerberg.
Meine Message an Mark Zuckerberg, deine Zeit, in unsere Privatsphäre einzudringen, sowie Kindern und Teenagern nachzustellen, ist vorbei.
Is over.
Doch trotz der Anhörungen, den Drohungen und der Sorge um die jüngste Zielgruppe, Kinder, ist bisher in den USA nichts passiert. Das soll sich nun ändern. Der US-Republikaner John Thune nimmt zusammen mit Politikern der Demokratischen Partei einen zweiten Anlauf für eine gesetzliche Regelung. Eines der großen Probleme mit sozialen Medien ist der Einsatz von Algorithmen, um das Erlebnis eines Nutzers mit dem Produkt zu formen und zu manipulieren. Personen finden sich in einer Filterblase wieder. Das Gesetz gegen die Filterblase heißt Filter Bubble Transparency Act. Es soll Usern ermöglichen zu erkennen, wenn eine Timeline zum Beispiel mit Hilfe von personenbezogenen Daten zusammengestellt wird, mit dem Ziel, die Leute im Netz zu halten.
The Filter Bubble Transparency Act would give consumers the option to engage with internet platforms without being manipulated by opaque algorithms.
Ein Algorithmus einer Suchmaschine gilt bei Senator Thune zum Beispiel dann als opaque, also als undurchsichtig, wenn Suchergebnisse auf den User zugeschnitten werden mit Hilfe von Daten, die Nutzer nicht wissentlich zur Verfügung stellen. Es geht also eher um das Personalisieren und Sortieren. Das Gesetz würde von Social-Media-Unternehmen verlangen, eine relativ ungefilterte Version zur Verfügung zu stellen, wenn Nutzer es wünschen, schreibt das Wall Street Journal. Das Wort relativ ist ein Hinweis darauf, dass es nicht ganz einfach wird. Das geplante Gesetz bezieht sich nur auf persönliche Daten und nicht auf andere Formen der Manipulation. Der Entwurf verlangt zum Beispiel auch nicht, dass Inhalte in der Reihenfolge gezeigt werden, wie sie gepostet wurden. Die Tech-Seite The Verge hat sich das eigens nochmal bestätigen lassen. In Washington setzt sich trotzdem langsam durch, dass es ohne staatlichen Eingriff offenbar nicht mehr geht. Im Radiosender NPR verlangt Roddy Lindsay Regulierung. Lindsay hat als Datenanalyst bei Facebook gearbeitet und als App-Entwickler für den Wahlkampf von Bernie Sanders.
So even if Facebook or YouTube wanted to
Selbst wenn Facebook und YouTube das Richtige tun wollen, sie können es nicht. Es gibt Marktzwänge und Anteilseigner, denen sie verpflichtet sind. Der US-Kongress müsse regulieren. Aber nicht, was veröffentlicht wird, sondern wie soziale Medien Informationen verbreiten, so Lindsay. Damit Wut und Hass nicht der wichtigste Antrieb für den Blick ins Netz sind.
Thorsten Teichmann war das über das geplante US-Gesetz gegen Filterblasen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Wieland Fischer. Ich bin Leiter der Redaktion der Thüringer Allgemeinen in Gotha. Unsere morgige Schlagzeile lautet: Das Stadtbad Gotha wird wieder Testzentrum. Zum dritten Mal in der Corona-Pandemie stellt die Stadtbadbelegschaft den Betrieb komplett um. Schwimmhalle und Sauna werden geschlossen. Stattdessen werden dort 8 Teststellen eingerichtet. Im Kreis Gotha liegt die 7-Tage-Inzidenzwochen lang schon über 700. Und Gothas Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Leben in Thüringen ab Donnerstag komplett eingestellt wird, ähnlich wie in Sachsen. Das bedeutet auch, dass der Weihnachtsmarkt, der am Montag erst eröffnet worden ist, den Betrieb einstellen muss.
So, und am Ende der Sendung habe ich noch eine kleine Info in eigener Sache. Und zwar möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, wenn Ihnen etwas in Sachen Medien so richtig gegen den Strich geht, dann können Sie sich mit uns in Verbindung setzen und einfach schreiben an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Dann könnte das möglicherweise veröffentlicht werden in unserem Podcast am Freitagnachmittag. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Büchermarkt. Dort unter anderem einen Beitrag über den verstorbenen Lyriker Robert Bly und sein Lyrikmagazin. Für Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.